Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
In dieser brandneuen Folge von Kino oder Couch diskutieren wir über den Deutschen Filmpreis.
Außerdem erzählen wir euch, was ihr gerade gucken könnt, damit euer Herz erwärmt wird. Und wir würden vorschlagen, Anne Hathaways neuen Film »Als du mich sahst«.
Und wir müssen leider auch über den schlimmen Gossip sprechen, den es momentan rund um Dwayne The Rock Johnson gibt. Und darüber haben wir diskutiert, ob das wirklich alles so stimmt. Dies und vieles mehr in einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Die liebe Anja und der doofe Steven und ich sind leider heute räumlich getrennt. Ich sitze im Homeoffice und muss mich hier um ein paar Sachen kümmern. Ist, glaube ich, aber auch für unsere nette Runde ganz gut, weil ich habe heute nicht so richtig gute Laune. Ich glaube, ich bin nicht so.
Also ein Tag wie jeder Mensch. Tag der Woche bei dir.
Nee, es ist wirklich irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe für diese Sendung so viel geguckt wieder und eigentlich haben wir uns ja auch vorgenommen, in diesem Podcast vor allem über Sachen zu sprechen, die wir richtig cool und toll finden und die wir den Leuten empfehlen wollen. Und deshalb guckt man natürlich mal hier, mal da rein, aber irgendwie ist mir in dieser Woche viel, viel Lebenszeit geklaut worden, weil ich vieles geguckt habe, was mich echt nicht so richtig überzeugt hat. Aber vielleicht geht es euch anders. Aber eine Sache, das weiß ich schon mal, über die der Steven sich sehr aufgeregt hat, weil er mir einen kleinen Hit da schon vorab gegeben hat, ist der Deutsche Filmpreis gewesen, mein Lieber.
Also erstmal, Timmy, danke für diese schöne Anmoderation. Freue ich mich natürlich sehr, dass ich der doofe Steven bin. Ich bin sehr froh, dass du nicht da bist, sondern dass Anja und ich hier gemeinsam diese filmisch, cineastisch, schwer getränkte, großartige Luft schnuppern können. Und du hast mir eine tolle Rampe gebaut. Und ich möchte, bevor ich jetzt gleich loslege, eine Sache loswerden. Die ist mir ganz, ganz wichtig. Ich finde, es muss einen deutschen Filmpreis geben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde, alle Preisträger und Preisträgerinnen, die dieses Jahr ausgezeichnet worden sind, absolut zu Recht ausgezeichnet worden sind, großartig. Ich finde auch, dass die Moderatoren, zu denen unter anderem Gisem Emre gehörte, Jasna Fritzi Bauer, Jürgen Vogel, Aurel Merz, Tobi Krell, auch großartige Menschen. Und jetzt kommt's. Ich kann ja kurz einen Wunsch äußern, ne? Ich hatte ja in meiner unfassbar erfolgreichen Zeit beim ZDF immer den großen Wunsch, ja, danke dir, immer den großen Wunsch, den Deutschen Filmpreis mal moderieren zu dürfen. Das ist immer noch mein Wunsch. Ich hätte es gerne getan. Ich würde es immer noch gerne machen. Ich glaube, die Chancen sind gen Null. Und jetzt komme ich zu etwas, du hast es eben schon angekündigt. Ich habe im Radio gehört, die Amerikaner haben die Oscars, wir Deutschen haben die Lola. Und ich habe mir diese Veranstaltung angeschaut. Ich war auch schon das ein oder andere Mal vor Ort. Und ich muss dir oder euch und euch da draußen eine Sache sagen. Wenn das die Repräsentanz der Kreativität der deutschen Filmindustrie sein soll, und wir uns selber feiern, dann ist das absolut scheiße. Eine solche Veranstaltung, also muss ich ganz ehrlich sagen, es muss alles immer bedeutungsschwer und schwanger sein. Es muss immer künstlerisch hochwertig sein. Das ist unser großes Problem in diesem Land. Und das ist für mich, und ich habe da schon Ärger gekriegt in der Vergangenheit von der Deutschen Filmakademie, ich habe mit denen gesprochen, weil ich mich immer wieder meiner Ansicht nach konstruktiv kritisch dazu geäußert habe. Aber künstlerische Leitung in diesem Jahr hatten Lars Jessen, den ich auch sehr, sehr schätze, großartiger Regisseur, und die Autorin Samira El-Kwazil, auch eine tolle Frau. Aber Leute, können wir nicht einfach anfangen, mit Lockerheit, mit Entspannung, mit Freude und Leidenschaft so etwas zu feiern? Warum muss es immer so sein, dass ich mir das angucke und denke, was macht ihr da? Könnt ihr nicht einfach ein bisschen Spaß haben? Und vor allen Dingen dann, und da kann ich gleich im Detail nochmal zu, die Filme, wunderbar, ne? Also Sterben hat 4 Lolas bekommen, weil das auch ein toller Film ist mit Harfuch und mit Eidinger. Aber Leute, hast du es gesehen? Hast du es gesehen, Anja? Hast du es gesehen, Tim?
Ich habe es gesehen, ja. Du hattest mir eine kurze WhatsApp-Nachricht geschrieben, irgendwie, dass ich da unbedingt mal reingucken sollte. Und deshalb habe ich mir in der ARD-Mediathek, habe ich es mir nachträglich, ja, das ist der Punkt, verschwendete Lebenszeit, ne? Dass er in Anspruch genommen hat, oder ja, habe ich das richtig gesagt? Ja, also Lebenszeit, die ich lieber anders eingesetzt hätte, lass es mich so sagen. Und vielleicht nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben, und ich glaube, ihr müsst es euch auch nicht mehr angucken, es gab in diesem Jahr beim Deutschen Filmpreis 7 Moderatoren. Steven hat das gerade gesagt. Es war jetzt also nicht eine Person, die durch den Abend geführt hat, sondern es waren 7 Schauspielerinnen, Schauspieler und Moderatoren, die da sich zusammengetan haben und das gemacht haben. Und das wirklich Schlimme war, ich weiß, Steven, du bist ja der Profi da und du weißt, wie die Vorbereitungen sind dafür und ob wie viel geprobt wird und diese ganzen Sachen. Das weißt du sehr viel besser als wir. Ich als Unwissender hab da vom Fernseher gesessen und gedacht, ey, haben die überhaupt einmal geprobt, das Ding? Also, weil so viele Fehler drin waren. Und das bitte auch nicht irgendwie falsch verstehen. Ich finde, dass während so einer Live-Show durchaus mal eine Panne passieren kann. Ich finde auch, dass man sich mal versabbeln kann oder irgendwie auch immer.
Aber also, es war so steif.
Ich finde das im Zweifelsfall steif, nein, und es waren so viele Fehler drin. Ja. Das ist wirklich, das war so amateurhaft peinlich. Das muss man wirklich leider, und du hast die Namen eben alle genannt und ich schätze die auch alle sehr. Das sind alles liebe, nette Leute, die auch in ihrer Hauptprofession eigentlich wirklich richtig gut sind. Aber als Moderatoren, Jürgen Vogel war ja auch dabei, der es auch mit moderiert hat. Ich finde, Jürgen Vogel ist wirklich einer der besten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Aber ich weiß nicht, ob der das wirklich cool fand im Nachhinein, was er da gemacht hat. Diese ganze Veranstaltung war eine einzige Pannenshow. Man hat als Zuschauer nie gewusst, wo ist man? Warum wird jetzt was wie ausgezeichnet? Also ich fand es wirklich richtig dramatisch.
Ja, es ist total verkopft. Und ich habe das jetzt in der Vergangenheit schon häufig gehört. Zum Beispiel Bully hat den ja auch moderiert. Ne? Bully ist ein wirklich großartiger Entertainer. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen. Eddin hat das auch moderiert. Ne?
Genau.
Wirklich, die das können. Aber ich frage mich immer am Ende, warum muss es so verkopft sein? Es hat immer, keine Ahnung, ich gucke mir das an und denke so, das wirkt auf mich einfach überhaupt nicht repräsentativ für das, was in der deutschen Film- und Serienlandschaft an Talent und an Power da ist. Es ist nicht feiern, sondern es ist, wir treffen uns auf dem roten Teppich und dann bloß nicht massentaugliche Unterhaltung machen, bloß nicht, sondern wenn es unterhaltend ist, oh Gott, das hat ja keinen künstlerischen Anspruch. Der kann doch trotzdem dabei sein. Aber das ist genau das, was ich meine. Die BAFTAs, ne? Oder die Golden Globes oder die Oscars sind alles Veranstaltungen, die ein extrem hohes Renommee genießen. Alles Preise, die ein extrem hohes Renommee genießen. Alles Dinge, die den Menschen, die diese Auszeichnung bekommen, in Zukunft bessere Jobs, bessere Bezahlung verschaffen. Das ist ja auch ein Marktwert. Aber all diese Veranstaltungen haben eins. Sie haben das Mut zum Risiko, sie haben den Mut zur Unterhaltung. Aber das, was ich da gesehen habe, das läuft mir kalt den Rücken runter. Und du hast es eben gerade angesprochen. Wie gesagt, es gibt Menschen, die können Schauspielern, die können singen, die können moderieren. Es gibt Menschen, die können nur Schauspielern. Es gibt Menschen, die können nur singen. Es gibt Menschen, die können nur moderieren. Aber warum überlegt man sich dann nicht in der Sekunde, holt man sich Leute, die da vorne stehen und das können und Bock drauf haben, das zu machen? Und damit will ich den anderen nicht absprechen, dass sie es nicht können. Aber genau das, was Tim gesagt hat, du hattest zeitweise das Gefühl, sie wussten nicht, wann sie wer was wohin sagen soll. Sie wussten nicht, wer wohin führen soll. Sie wussten nicht, was sie machen sollten. Und das tut mir dann in der Sekunde leid. Weil ich glaube nicht, dass eine Jasna Fritzi Bauer da super Spaß hatte oder ein Jürgen Vogel. Vielleicht hatten sie super Spaß.
Überhaupt nicht. Also ich glaube, keiner von denen, die da auf der Bühne standen und dieses Ding präsentiert haben, hatten Spaß daran. Jedenfalls haben sie auf mich nicht den Eindruck gemacht. Und es war wirklich eher hilflos, es war verzweifelt. Und man hat davor gesessen und ich habe mit denen teilweise wirklich mitgelitten und so. Ich hatte Gänsehaut vor Unbehagen, weil die Einsätze verpasst haben, weil die eine hat dann was gesagt, dann sollte jemand anders die Moderation weiter übernehmen, aber die Übergabe wurde dann verpennt und dann musste sie erst sagen, so, jetzt ist jemand von euch dran. Also es waren alles so, das war wie Schülerfernsehen. Also es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm, wie viele Pannen in diesem Ding drin waren. Und eine Sache, die ich da auch nochmal zu loswerden muss, ich finde, so ein deutscher Filmpreis, wofür ist der denn da? Der ist doch in erster Linie dafür da, den deutschen Film genau. zu feiern und zu zeigen, was wir für tolle Sachen in Deutschland auch machen. Und du hast es eben gesagt, die Preisträgerinnen und Preisträger, die das da ausgezeichnet worden sind, sind alles zu Recht ausgezeichnet worden, meiner Meinung nach. Also die haben da tolle Filme dabei, aber es ist gefühlt wirklich nur für mich ein ganz kleiner Teil wird bei dieser Veranstaltung dargestellt von dem, was der deutsche Film eigentlich genau. ist. Ich fand, es gab in diesem Jahr auch so viele deutsche Filme, die ich auch toll fand, aber die in vielleicht, und das sagst du ja auch die ganze Zeit, nicht in die Kategorie ernsthaft vielleicht reinfallen, aber die trotzdem beachtenswert gewesen sind und die was mit den Leuten gemacht haben, ob sie sie zum Lachen gebracht haben, ob sie sie zum Weinen gebracht haben, die auch immer. Und all diese Filme oder ganz viele von diesen Filmen sind dort nicht repräsentiert worden, sind dort nicht vorgestellt worden, ja. Und das finde ich ganz, ganz schade. Also ich glaube, dass man da eine Chance vertut. Und ich glaube aber auch, dass man eine Chance vertut, einfach wieder mehr für den Standort Deutschland zu werben halt. Und das muss man ja auch mal ganz so festhalten. Ich weiß nicht, ob das bei so einer Veranstaltung jetzt so öffentlich diskutiert werden muss. Aber es steht schlimm um den deutschen Film. Es steht wirklich ganz, ganz schlecht um den deutschen Film. Und es sind ganz viele Leute hinter den Kulissen, die Kameraleute, Schnittleute, Tontechniker und so weiter, die um ihre Zukunft fürchten momentan, weil immer mehr deutsche Produktionen auch ins Ausland verlegt werden, weil es günstiger ist, dort zu produzieren, weil die Gegebenheiten dort für die Teams leichter sind. Und da hängen ganz viele Existenzen dran und ganz viele Leute, also mit denen ich mich in letzter Zeit auch aus der Branche unterhalten habe, wissen nicht, wie das nächste Jahr weitergeht und haben momentan keine Jobs. Und das ist vielleicht für so eine Gala nicht zu schwer, das zu thematisieren, aber es ist doch mal an der Zeit, trotzdem auch vielleicht so eine Gala zu nutzen, irgendwie dem deutschen Film mal ein bisschen mehr einen Push zu geben und dafür zu werben, irgendwie, dass da so viele tolle Sachen passieren. Und da ist so eine Veranstaltung, total verschenkt.
Anja sitzt die ganze Zeit, die fängt fast an zu weinen, habe ich das Gefühl, bei dem, was wir gerade von uns geben.
Ich hänge quasi an euren Lippen. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es mir selbst, nachdem wir gesagt haben, wir sprechen darüber, ich habe es nicht übers Herz gebracht, nochmal in die ARD-Mediathek reinzuschauen und es mir anzugucken. Ich habe ein paar Bilder vom roten Teppich gesehen, aber es ist quasi all das, was ich erwartet hätte. So bestätigt ihr jetzt mit euren Aussagen. Die Frage ist halt, wie kann man es wirklich besser machen? Also was wäre ein Angang, irgendwie das anders hinzukriegen? Also klar, du kannst es vom Veranstaltungsaufbau und Ablauf kannst du es anders organisieren mit einem Moderator oder einer Moderatorin, die halt irgendwie konstant durch den Abend führt und dass sie sich nicht irgendwie so abwechseln und keiner weiß, wann er wirklich dran ist. Ich glaube, diese Leichtlebigkeit, die werden wir in diesem Leben nicht mehr in dieses Volk reinbekommen.
Also. Ja, das sind mehrere Punkte, auch das, was Tim gerade gesagt hat. Ne? Eine Preisverleihung ist eine Preisverleihung. Ne? Also da brauchen wir jetzt gar nicht groß drum rumzureden. Ich habe schon so viele moderiert und ich weiß, wie schwierig das ist. Und ich weiß auch, wie schwer es ist, die Leute bei der Stange zu halten. Ich glaube, es gibt zwei Faktoren, die ganz wichtig sind. Nummer eins ist es, wenn man sich feiert, also das ist ja, ein Branchen feiern. Wir feiern uns selber. Ne? Oscars sind nichts anderes, BAFTAs sind nichts anderes, die Duftstars sind nichts anderes, Grazia Catwalk, Supershow ist auch nichts anderes. Aber man muss das akzeptieren und annehmen und darf nicht dann immer die ganze Zeit so tun, als ob, oh, ist mir eigentlich peinlich und eigentlich dürfen wir das doch gar nicht und wie wirkt das nach außen. Ne? Das heißt, man muss es mit Stolz annehmen. Nummer eins. Nummer zwei muss man sich überlegen, die Dankesreden, da waren ganz tolle dabei, auch von der Hanna Schigula, ne, die den Ehrenpreis bekommen hat, auch von der Corinna Harfouch, die normalerweise eher sehr reserviert ist, war sehr emotional. Und ich würde jetzt gerne noch etwas sagen, nur dass man das auch mal einschätzen kann, weil das ist ja immer die Diskussion zwischen künstlerischem Anspruch und Massentauglichkeit. Die erfolgreichsten Filme 2024, 2023 sind folgende. Chantal im Märchenland, über 2,5 Millionen Zuschauer. An zweiter Stelle kommt die drei Fragezeichen, Erbe des Drachen 1,5. Reragu Rendezvous 1,5. Diese Filmreihe, ist eine der erfolgreichsten deutschen Filmreihen der letzten 15 Jahre, glaube ich, mittlerweile. Die machen immer über 1 Million. Das ist ein bayerisches Phänomen, das sich auf ganz Deutschland ausgewirkt hat. Dann kommt Manta Manta, zweiter Teil, 1,2 Millionen. Sonne und Beton, 1,1 Millionen. 1 Million Minuten, 1,1 Millionen. Ne, der Film von Chris Doll. Dann kommt Checker Tobi, großartig, 1,03 Millionen. Wochenendrebellen, fast 1 Million. Lassie, ein neues Abenteuer, 577.000. Der Räuber Hotzenplotz, 523.000. Welcher von den Filmen ist repräsentiert worden beim Deutschen Filmpreis? Der einzige, der dabei ist, Checker Tobi und die fliegenden Füße. Egal. Ob man,
nee, das stimmt nicht ganz. Es wurden auch die drei Fragezeichen.
Ja, drei Fragezeichen, Erbe des Drachen. Aber das sind von 10 Filmen, die ich gerade genannt habe, 2.
Ne? Ja, ja.
Und Wochenendrebellen. Sonne und Beton ist für mich immer noch einer der geilsten Filme, die überhaupt gemacht wurden.
Zwei super, ne? Beide Filme. Ne? Super,
1 Million
super
Minuten. Chantal im Märchenland. Man kann doch die Augen nicht davor verschließen, was für deutsche Produktionen auch da draußen erfolgreich sind. Und vor allen Dingen die Frage, die ich mir dann am Ende stelle, das ist ja eine Riesendiskussion auch in Amerika bei den Oscars. Streamer, ne? Ob das jetzt Amazon ist oder Netflix oder Disney, halten ja immer mehr Einzug auch bei großen Preisverleihungen. Da gibt es natürlich immer noch diesen Anspruch, dass man sagt, die müssen 2 Wochen im Kino laufen. Aber warum öffnet man sich dafür denn nicht? Warum sagt man nicht auch das, was da gemacht wird? Da gibt es so viele geile deutsche Serien, Filme. Also wir reden jetzt über den Deutschen Filmpreis. Aber warum nicht auch das relevant sein lassen? Also ich glaube, es muss einfach eine Umkehr sein. Das ist ja genauso wie die Diskussion über das Filmförderungssystem in Deutschland, wo man auch sagt, da werden Pötte verteilt in Dimensionen, aber wie werden die denn verteilt? Sind das, und das ist eine Theorie, das ist keine Anklage, sind das Seilschaften? Sind das bevorzugte Produktionsfirmen, die das meiste Geld kriegen? Wie läuft das? Wohin geht das? Und das bricht ja alles auf. Es gab ein Nadelöhr früher, das von bestimmten Personen kontrolliert wurde, wer einen Film schreiben darf, wer einen Film drehen darf, wer in einem Film mitspielen darf. Mittlerweile ist es ja durch die Streamer einfach so, dass es viel breiter ist. Und wir sehen ja, das möchte ich im Positiven nochmal sagen. Wir sehen ja, was für eine unfassbare Bandbreite an richtig geilen Leuten in diesem Business wir haben. Und die muss man feiern.
Also über die deutsche Filmförderung können wir gern auch nochmal ausführlicher sprechen. Ja. Denn das, finde ich, ist wirklich auch ein extrem spannendes Thema. Und wenn man sich da anguckt, wie da teilweise die Bedingungen sind, um ein bisschen Kohle abzugreifen und wie Filmschaffende es dann auch hinkriegen, wirklich aus jedem Bundesland irgendwie einen Topf anzuzwacken und sowas, ne, für ihre teilweise wirklich absonderlichen Projekte. Das finde ich auch extrem spannend, wenn nicht fragwürdig.
Aber Entschuldige, sagt Tim.
Ich habe noch einen anderen Punkt, Anja. Hast du mal gesehen, was auf dem roten Teppich so los war jetzt beim
Deutschen Filmpreis? Ja, damit geht's ja auch schon los,
Damit geht es doch los, wirklich. Und ich musste, als ich es gesehen habe, so sehr an dich auch denken. Und kann nicht irgendjemand mal den deutschen Prominenten einen guten Stylisten zur Seite stellen? Ich weiß nicht, mit wem die zusammenarbeiten. Also wir von der Grazia, wir werfen uns da ins Rennen irgendwie. Wenn ihr Unterstützung braucht und mal einen guten Ratschlag braucht, dann könnt ihr euch alle gerne bei uns in der Redaktion melden. Wir helfen da gerne. Aber wenn ich gucke nach Amerika, roter Teppich, wie die Leute also da aufgerüscht und sich Mühe geben über einen roten Teppich mit einem tollen, wirklich toller Mode über den roten Teppich gehen. England, genau dasselbe. Frankreich, genau dasselbe. In Deutschland, also ich nenne jetzt keine Namen, weil am Ende, gut, ist es auch geschmäcklerisch immer, was man an Kleidern und Klamotten denn hübsch oder nicht hübsch findet. Ja, aber da liefen einige rum, da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen so, ey, ihr habt überhaupt nicht verstanden, dass es hier eine Preisverleihung ist. Und da geht es auch ein bisschen um Glamour. Und da geht es darum, auch mal sich richtig irgendwie herauszuputzen irgendwie und nicht wie so ein Schlumpf über
Ja, ich finde vor allen Dingen, die Looks waren an sich teilweise gar nicht so schlecht. Und wir haben hier ja auch tolle Möglichkeiten, auch mit sowohl nationalen als auch internationalen Designern sich da ausstatten zu lassen. Und ich finde auch, dass da schöne Kleider über den roten Teppich liefen und auch schöne Menschen, aber oft haben die Menschen nicht zu den Kleidern gepasst oder die Kleider halt nicht zu den Menschen. Es war dann einfach die falsche Wahl. Hätten die vielleicht dann irgendwie mal Klamotten getauscht, irgendwie zwischendurch auf der Toilette, wäre das Bild schon wieder schöner geworden. Also das, da frage ich mich manchmal, für wen suchen die Leute dann tatsächlich die Looks aus und empfinden die, die das tragen, dann auch wirklich als das, was denen entspricht oder die repräsentiert und zu denen passt. Und das war so ein bisschen tragic. Also, ja. Also
ja, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der in Deutschland, und das ist echt irre, dass das immer noch nicht so angekommen ist, weil es eigentlich was ganz Leichtes ist. In Amerika ist der Job, oder auch in England und Frankreich, sind die Jobs der Stylisten, die sich darum kümmern, dass die Promis mit Looks ausgestattet werden, die zu ihnen passen, die irgendwie eine Aussage haben, die irgendwie auch ein Highlight sind auf dem roten Teppich, die viel fotografiert werden, in die Magazine dann kommen und so weiter. Das ist dort ein hoch anerkannter Job, der extrem gut bezahlt wird, weil die Promis und ihre Managements wissen, wie unfassbar wichtig das ist, dass man das macht, dass das part of the job ist, dass man da vernünftig auftritt. In Deutschland ist das irgendwie so stiefmütterlich behandelt. Also ich habe bei ganz vielen, die ich da gesehen habe, das Gefühl gehabt, da warst du selbst nochmal shoppen irgendwie und hast dir was ausgesucht.
Aber wir können ja vielleicht zusammenfassen und das ist mir ganz wichtig, nochmal abschließen, ne? Bevor ich jetzt wieder forever gedisst werde und von jeder deutschen Filmakademie-Veranstaltung ausgeladen werde oder gar nicht eingeladen werde. Nochmal, Deutscher Filmpreis ist wichtig. Deutscher Filmpreis ist eine Visitenkarte, internationale Art für die Welt zu zeigen, wir können Film, wir sind kreativ, wir sind smart, wir sind well-dressed for the occasion. Ne? Also der Teppich ist genauso wichtig wie die Veranstaltung selber. Und man kann so viel machen, weil wir so viele unfassbar gute Leute haben, die in diesem Business arbeiten. Ne? Lars Eidinger war nominiert. Corinna Harfuch hat gewonnen. Hanna Herzsprung war dabei. Marc Hosemann ist nominiert gewesen. Christian Friedel, Robert Gwisdek, Hans-Uwe Bauer. So geile Leute. Matthias Glasner hat einen geilen Film gemacht. Wie gesagt, das Potenzial ist da. Let's schöpf it out. Ne? Lass uns da was Neues machen. Ey. Bitte.
Steve, also Anni hat es ja nicht gesehen, aber Steve, hast du gesehen bei Lars Eidinger, der ist ja dazugeschaltet worden. Der war ja nicht in der Halle, sondern dazugeschaltet worden und der war hinter mit George Clooney.
Ja, ich weiß. Ne? Ja, cool.
Ja, wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die zusammen drehen. Aber der hat er über Handy sich dazugeschaltet und dann lief der Clooney oder stand Clooney im Hintergrund.
Ja, also ich meine, Lars Eidinger ist einfach ein sensationeller Schauspieler. Ne? Und,
aber da dachte ich auch, da aus der Moderation, da kann man doch was draus
machen.
Da ist George Clooney auf einmal.
Spontan drauf reagieren. Alter.
So.
Schluss
und,
aus.
Jetzt. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen irgendwie. Und wenn du ihn siehst, musst du ihn fragen irgendwie. Also wenn ich ihn sehe, werde ich ihn auch fragen. Unser Freund Marc Hosemann, der nominiert war als bester Hauptdarsteller, aber dann nicht gewonnen hat. Und ich hatte da richtig das Gefühl, als wenn er erleichtert gewesen ist, dass er nicht gewonnen hat. Also er saß da so irgendwie, und atmet so tief aus, müssen wir immer fragen.
Ja, genau. Also ich meine, Marc ist einfach auch großartig, ne? Der hat einfach gerade auch so einen Run, was da alles mitspielen wird in Zukunft. Aber ich glaube, auf der Bühne zu stehen, da oben und gefeiert zu werden, ist vielleicht auch nicht unbedingt sein Ding. Dafür feiert er lieber selber gerne. So, wir kommen zu einem Film, den wir alle drei gesehen haben.
Ja, ein bisschen Feelgood.
Ja.
Sachen jetzt zwischendurch.
Ne? Anja, erzähl, worum geht's? Rant.
Oh, wir haben alle Als du mich sahst gesehen. Ne? Der läuft auf Amazon Prime, ist auch Platz 1 unter den Filmen aktuell. Der Originaltitel ist The Idea of You, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Und eigentlich geht's um die geschiedene Mutter Solène, gespielt von Anne Hathaway, die sich in einen Boyband-Popstar namens Hayes verliebt. Und als deren Beziehung, also die treffen sich auf dem Coachella, sie sucht eigentlich so die VIP-Toilette, sie musste für ihren geschiedenen Mann einspringen, der die Kinder nicht begleiten konnte, dann hängt sie da halt im Backstage-Bereich rum, sucht die Toilette und landet zufällig in seinem Trailer und dann funkt es direkt zwischen den beiden. Er besucht sie in ihrer Galerie, kauft die einmal komplett leer und dann beginnt die Liebesgeschichte zwischen den beiden, die dann aber nicht lange geheim gehalten werden kann. Gerät an die Öffentlichkeit und dann stürzen sich natürlich alle Medien, sozial wie klassisch, irgendwie auf die beiden und stellt sie vor allerhand Widrigkeiten. Mehr dürfen wir wahrscheinlich noch nicht verraten.
Nein. Oder? Aber erzähl mal, Anja, bevor hier schlechte Laune Tim loslegt, wie hat er dir denn gefallen?
Ich fand ihn ganz entzückend, bisschen cheesy, aber wirklich, wirklich cute gemacht. Und das war auch wieder so ein Film, je länger ich darüber nachgedacht habe, so nach dem ersten Konsumieren, sage ich mal, umso mehr coole Sachen sind mir aufgefallen. Ich muss mich aber, das ist ja auch so ein bisschen meine Nebenaufgabe hier, mal wieder über den Titel beschweren ne? Und die deutsche Übersetzung von The Idea of You zu Als du mich sahst. Und das Ding ist ja, der Film basiert ja auf einem Roman von Robin Lee, aus dem Jahr 2017. Und auch das deutsche Buch hat den Titel The Idea of You, weil man doch auch von den Deutschen erwarten kann, dass sie das verstehen.
Aber alle wissen doch, The Idea of You ist übersetzt, als du mich sahst.
Ach so. Ja, dann halt den Teil im Sprachkurs habe ich verpasst.
Genau.
Ja, es ist grauselig, oder?
Ja, vor allen Dingen macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also es macht, The Idea of You passt ja zu dem Inhalt des Films und zu dem, was da passiert, viel mehr als zu Als du mich sahst. Als du mich sahst, macht den Film so klein, finde ich. Also es macht ihn so, also der ist cheesy, aber es ist ja schön cheesy und auch ein bisschen raunchy, wenn man bei englischen Begriffen jetzt bleibt. Ne? Also das, was da zwischen Anne Hathaway und ihm abgeht, da sage ich mal, hallo. Aber als du mich sahst, finde ich, also völlig falsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich ja immer noch von Reindeer Baby geschockt bin und kaputt bin. Da haben sich ja auch ganz viele von unseren Hörern und Hörerinnen zu geäußert, dass einige, die gar nicht auf der Uhr hatten und andere direkt gar nicht einschalten wollten. Hat mir der total gut getan, der Film. Und ich finde, sie macht das super. Ich finde trotzdem, sie hatte für mich so einen kleinen Zickenanteil, den ich ihr, glaube ich, im echten Leben auch zutraue.
In der Rolle
kannst
du auch?
Oh ja.
Ja, ich finde, du merkst, also ich meine, sie produziert den ja auch selber, den Film. Ich finde sie sehr sympathisch und vor allen Dingen finde ich, also ich habe mir komischerweise Gedanken darüber gemacht, es ist ja toll, dass eine ältere Frau einen jüngeren Mann hat und es wirkt auch super und es unser nächster James Bond, Aaron Taylor Johnson, bei dem ist das ja auch das Lebensmotto, das er hat. Seine Frau ist ja auch sehr viel älter. Finde ich super. Ich habe nur in der Sekunde gedacht, stell mal vor, wäre es andersrum, dann hätte es was ganz Cringiges. Also wäre es ein älterer Mann mit einer, also wäre es ein 40-jähriger Mann, geschieden mit einem 20-jährigen Mädchen, hätte das irgendwie was Komisches. Aber so hat es nichts Komisches. Sondern ich fand es gut.
Ja, beziehungsweise es wird ja auch zur Diskussion gestellt.
Genau.
Ne? Oder das ist ja halt die Frage an die Rezipienten sozusagen, wie finden die das? Ne? Finden die das verwerflich? Finden die es schwierig, problematisch? Oder lässt man einfach die Liebe Liebe sein?
Ja, aber ich finde, genau darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Also Liebe, so cheesy das klingt, kennt ja keine Altersgrenzen, Stufen. Ne? Also das ist ja das Schöne an der Liebe. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass der Film so verläuft, ohne jetzt was zu spoilern, finde ich super. Ich finde auch, das Casting ist top, ne? Ich finde auch die Art und Weise, wie die Boyband dargestellt wird mit ihm in der Hauptrolle, ich finde, das passt alles total. Ich weiß nicht, wie es Timmy geht, aber ich finde es super.
Ja, ich habe mich erstmal zurückgehalten, ja nochmal.
Aber jetzt geht's los.
Nee, gar nicht. Also ich hätte den, also erstmal zu dem Titel nochmal, als du mich sahst, ich glaube, den haben sie ganz bewusst so gewählt, weil er in so eine, es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die ähnliche Titel haben. Diese ganzen Nicholas Sparks-Verfilmungen, die haben ähnliche Titel und die laufen alle sehr, sehr erfolgreich. Und deshalb hat man, glaube ich, diesen Titel auch so gewählt, weil man das so ein bisschen assoziieren wollte. Und das war eigentlich eher etwas, was mich abgeschreckt hat. Also als ich den Titel gesehen habe, war ich jetzt nicht so, muss ich jetzt gucken. Am Ende hat der Film mir Spaß gemacht und mir geht's, glaube ich, so wie dir, Steven. Ich habe in letzter Zeit wahnsinnig viel schweres Zeug geguckt, deprimierendes Zeug und das ist einfach so ein Feel-Good-Movie irgendwie, was man so weggucken kann irgendwie und was nicht wehtut, so will ich es mal sagen.
Genau.
Ja? Ich fand am Ende den Film aber, er war okay. Aber ich finde, man hätte so viel mehr draus machen können. Weil diese Story, ich fand den Eingang für die Story wirklich gut. Ich fand gut, mal diesen Weg zu gehen. Die Frau ist die Ältere mit dem jungen Boygroup-Star. und was das in der Gesellschaft auslöst und wie viel Anfeindung es da immer noch gibt. Und wir denken immer alle, wir sind so liberal, aber sind wir denn oder ist die Gesellschaft offenbar dann doch nicht? Weil das, ohne jetzt zu spoilern, ist ja wirklich ein großes Problem für die, wie da diese Liebe auch wahrgenommen wird dann in der Öffentlichkeit und was sie als ältere Frau sich anhören muss, wie schlimm das alles ist. Aber es wird halt, der Film ist in ganz vielen Ebenen immer nur an der Oberfläche und kratzt das Problem an, ohne wirklich tiefer zu gehen. Und das finde ich am Ende, finde ich so ein bisschen schade. Also, und
ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Vor allen Dingen, was so die Konsequenzen daraus sind, die das Paar oder auch eben Anne Hathaway dann ziehen, ne? Und die Entscheidungen, die sie dann treffen aufgrund der Themen, die da angekratzt werden, die sind dann ja dann auch wieder irgendwie so, dass sie eher auf Rückzug hingehen, anstatt sich irgendwie intensiver damit auseinanderzusetzen. Ich finde trotzdem, dass Als du mich sahst, keine leichte Kost ist in dem Sinne, denn die sprechen ja halt schon viele Themen an, ne? Nicht nur den Altersunterschied und wie das wahrgenommen wird, sondern es geht ja auch darum, wie ist das Frauenbild von Frauen über 40, irgendwie was erwartet die Gesellschaft von denen, beziehungsweise wie haben sie sich zu verhalten und was haben sie zu lassen. Ne? Und ich finde auch, dass es die Wucht von Social Media ganz gut dargestellt hat. Also wie schnell du da einfach hardcore abgebasht wirst und das wirklich auch halt dein reales Leben dann betrifft. Und das war ja dann quasi auch die Konsequenz, die sie für ihre Familie beziehungsweise für ihre Tochter halt treffen musste. Denn sie ist ja jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen nur geschieden, sondern sie hat halt auch noch eine Teenager-Tochter, die auch mal Fan von dieser Boyband war. Und das stellt natürlich auch noch mal einen Konflikt dar. Ne?
Ja, aber ich finde, das ist ehrlich gesagt wirklich auch ganz gut gelöst. Also diese Situation, wo sie ins Camp kommt, wo sozusagen diese erste Welle an Aufruhr um ihre Beziehung im Netz sozusagen aufkommt und sie dann unterschiedliche Eltern trifft. Ne? Der eine macht mit ihren Selfie, die nächste Mutter sagt, meine Tochter ist schon seit Jahren, seitdem sie 8 ist, Fan von Hayes und sie ist jetzt heartbroken und so einfach so weggeht, dass du einfach so im Raum stehen lässt, ne? Oder dann auch die Schlagzeilen, ne? Boyband-Star schnappt sich ein Cougar. Umgekehrt wäre es dann, Madonna hat einen neuen Toyboy. Das ist so, diese Stigmatisierung, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, wird, finde ich, sehr gut gezeigt. Und ich finde das, was Anja gerade gesagt hat, das ist ehrlich gesagt das größte Problem, ne? Dass also logischerweise die Presse, dass es gefunden ist, fressend für die Presse. Aber noch schlimmer sind ja eigentlich die Menschen, die zu allem und jedem ihren Senf dazu abgeben, ne? Ob gefragt oder nicht. Und dafür sind die sozialen Medien einfach mittlerweile wirklich gefährlich und auch bösartig. Und es ist ja noch nicht mal so, wow, also das kann man ja auch positiv sehen. Wow, Liebe ist stärker als, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber anstattdessen wird direkt draufgehauen und in einer Bösartigkeit. Und es geht ja nur noch darum, nicht zu kommentieren und zu sagen, oh, okay, das ist ja eine interessante Paarung, sondern es geht darum, um zu verletzen. Es geht ja nur darum, jemanden fertig zu machen. Und das ist ja das Schlimme.
Das finde ich auch. Es ist eh so eine von Neid und Missgunst zerfressene Welt. So, das ist wirklich tragic.
Und da muss ja ein Punkt auch noch zu sagen, also weil wir vorhin auch bei dem Titel des Films waren und des Buches. Der Titel ist nicht nur anders, das Buch ist auch in vielen Bereichen anders. Und das Buch geht in Bereiche rein, in die der Film nicht reingeht. Das Buch ist viel konsequenter in seiner gesamten Erzählung, als der Film ist. Und das mache ich mit an der Oberfläche. Also das ist von den Sexszenen, die hier auch, ja, okay sind, aber das geht im Buch sehr viel ordentlicher zur Sache da. Aber auch, ja, ich finde für die, diese Liebe, wie sie dargestellt wird, also im Buch ist der Boygroup-Sänger 20. Hier ist er, glaube ich, 24, 25. Also es ist, der Altersunterschied ist sehr, also doch deutlich größer. Ein 20-Jähriger ist, glaube ich, nicht so weit wie ein 25-Jähriger. Dann auch das Verhältnis Mutter-Tochter. In dem Film ist die Tochter 16, 17, hat schon ihre Boygroup-Phase hinter sich und lächelt ein bisschen mittlerweile darüber. In dem Buch ist sie 13 und komplett drin. Also da schläft die Mutter mit dem Crush der Tochter, also was natürlich ganz andere Problematiken hat. Und das Buch endet übrigens auch anders als der Film.
Ja.
Also da sind die auch sehr viel gnadenloser als der. Man wollte im Film halt viel gut haben.
Aber da ist der gut. Film lieber.
Mir auch.
Wirklich. Ich habe nur über das Ende von dem Buch gelesen und dachte so, Gott, nein, wenn ich das irgendwie so gelesen hätte, ich hätte wieder die letzten 50 Seiten nur geweint.
Aber lass uns einmal ganz kurz nochmal, finde ich, auch auf den Hauptdarsteller eingehen, ne? Weil es ist ja nicht nur Anne Hathaway, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Nicholas Galitzine. Der ist ja im Prinzip sozusagen der up-and-coming Heartthrob, ne? Weil Purple Hearts hat er die Hauptrolle gespielt. Da war Luke, das ist einer der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten. Bei Royal Blue spielt er Prince Henry, auch eine sehr erfolgreiche Serie, die auch kontrovers diskutiert wurde aufgrund der Situation der beiden Hauptdarsteller. Ich möchte zu viel verraten. Dann hat er in Cinderella mitgespielt, auch Prince Robert. Also er ist schon derjenige, der in diese Rollen reinpasst. Aber ich finde, er macht das auch wirklich gut. Also ich finde, man kann verstehen, warum sie ihm sozusagen verfällt. Und auch, und ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, wie Tim, der das er tut, nachdem er Nicholas Sparks zu Ende gelesen hat. Aber ich finde, der macht das Nummer eins gut. Ich finde auch seine Motivation und seine Background-Story auch nachvollziehbar. Ich finde, es ist ein Feel-Good-Movie und ich freue mich darüber, dass er so endet, wie er endet. Und ich finde, das ist etwas, was man allen da draußen empfehlen kann, wenn man mal vielleicht neben Baby Reindeer oder Reindeer Baby und all den anderen Sachen, die da draußen rumschwirren, einfach mal ein bisschen abschalten will und einfach mal, also ey, der Film ist ja, jetzt werden alle wieder sagen, der Film ist ja vorhersehbar, ich wusste von der ersten Minute, wie das passiert. Ich weiß gar nicht, warum ich immer in so einen Sprech verfall, aber es ist ja auch okay. Es ist doch okay. Also es ist doch auch mal schön, einen Film zu sehen und zu wissen oder zu hoffen, dass er so zu Ende geht, wie man sich das wünscht.
Ja, und ich muss auch sagen, Nicholas Galitzine singt ja auch ganz viel selbst, ne? Und hat, glaube ich, den Großteil auch zum Soundtrack beigesteuert. Und ich kann auch nur empfehlen, den Film im Original zu gucken. Denn seine deutsche Synchronstimme ist so viel höher als seine echte Stimme. Und ich finde, seine eigene, echte Stimme verleiht ihm halt auch als diesem jungen Charakter
genau,
was Erwachsenes und was Reifes. Ne? Und wenn man ihn dann im deutschen Piepston hört, so, dann finde ich, nimmt man das Ganze wieder ein bisschen weniger ernst.
Wusstest du eigentlich, Anja, dass Tim auch von einer Boyband-Karriere geträumt hat?
Nee.
Er hat ganz häufig, wenn ich ihn abgeholt habe und dann wurde ich früher reingelassen, hat er vom Spiegel Boyband-Moves geübt. Sah grauenhaft aus, aber ich wollte ihm diese Illusion nicht nehmen, aber jetzt mache ich es im Podcast halt.
Aber es wäre so schön, wenn er uns die nochmal vorführen würde.
Timmy.
Das kann ich gerne mal machen, aber das ist übrigens aber auch ein Punkt, den ich auch schade finde an dem Film.
Ja, guck mal, er ignoriert das jetzt komplett. Du ignorierst, ja, du übergehst das jetzt komplett. Das ist auch geil. Ja, okay, mach mal. Ja, was dir auch noch am Film aufgefallen ist.
Nee, am Film ist dieses Boygroup-Ding. Ich habe ja wirklich das große Glück, weil es wirklich eine spannende Zeit gewesen ist, damals in den Ende 90er viel dieser Boygroup-Bands auch zu begleiten irgendwie und bei ihren Karrieren und viel mit denen gesprochen habe irgendwie und wie da Sachen abgelaufen sind, tolle Einblicke hatte. Können wir echt eine Sondersendung drüber machen, nochmal, was man da alles erzählen kann. Und das ist so eine verrückte Welt, diese Boygroup-Welt. Mhm. Und das, finde ich, kommt auch nur so ansatzweise so durch. Ich hatte so gehofft, dass die noch ein bisschen mehr in diese Welt so reinblicken lassen, weil das definitiv auch für jede Beziehung echt eine Monster-Herausforderung ist. Also Mitglied einer Boyband zu sein und dann eine Beziehung zu führen. So wie ich das erlebt habe, da irgendwie was Leute da gemacht haben, wie die leben und wie dieses Leben auch aussieht, ist das brutal, das überhaupt hinzubekommen.
Ja.
Und das ist übrigens auch nicht gewünscht. Nicht? Also das ist vom Management, das kommt in diesem Film gar nicht vor. Ich habe immer gedacht, gleich muss jetzt irgendeine Managerin oder ein Manager mal auftauchen und ihm, also dem Hayes, dann sagen so, nee, hier die Beziehung, das ist jetzt überhaupt nicht gut für dich und deine Karriere. Du musst das sofort beenden. Weil das ist nämlich Fakt gewesen für einen Großteil dieser Boygroup-Stars damals, dass die gar keine Beziehung führen durften. Oder wenn, dann wirklich nur im absolut geheim. Und sobald es rausgekommen ist, hat man sich lieber getrennt, weil es einfach auch nicht zum Image dieser Bands und zum Image der Künstler da passte.
Ja, die müssen ja dann immer so tun, als wären sie Single, damit eben keine Mütter dann irgendwie auf die Freundin stürmen und sagen, du hast meiner Tochter irgendwie die Illusion genommen, noch mit.
Ja, und es geht auch immer, jedenfalls damals, das Boygroup-Game ist ja auch heutzutage jetzt nicht mehr, glaube ich, so extrem, wie es in der Zeit dann war, aber es ging natürlich auch immer darum, irgendwie dieses Bild aufrechtzuerhalten und den Traum für viele junge Mädchen dann am Leben zu halten, dass der vielleicht doch erreichbar ist, weil der hat ja keine Freundin irgendwie und sehnt sich bestimmt nach einer Freundin und vielleicht könnte ich das sein. Also dieses Bild hat man ja versucht, immer irgendwie am Leben zu halten. Und das ist natürlich dann irgendwie kontraproduktiv, wenn ich auf einmal als 20-Jährige oder 25-Jährige eine Freundin habe, die 40, 45 ist. Das haut da nicht hin.
Ja, man munkelt ja auch, dass die Geschichte von Harry Styles und One Direction sozusagen inspiriert ist. Also dass die Autorin Robin Lee hat gesagt, dass sie das Video einer Boyband gesehen hat. Welche genau das war, verrät sie nicht. Und dass sie sich da vorgestellt hat, wie es wäre, mit einem von ihnen eben durchzubrennen. Und ich finde auch, dass, also es passt ja eh auch so zu Harry Styles Geschichte, ne, dass er ja auch mit älteren Frauen zusammen war, so Olivia Wilde, mit Emily Ratajkowski hat er ja eine kurze Geschichte und so. Alle jetzt nicht direkt in seinem Alter. Und ich fand auch looktechnisch war das irgendwie so voll der Punkt. Der Hayes Campbell, Nicholas Galitzine, ist so auch in diesem Harry Styles Outfit vor Harry Styles Gucci-Zeit sozusagen. So diese weit ausgeschnittenen Oversize-T-Shirts, so ein langer XXL-Cardigan irgendwie drüber, so ein bisschen diese Schlumpfhosen, immer die verwuschelten Haare und so. Der war schon cute.
Ja,
ganz. Haben Sie sich wirklich, glaube ich, zum Vorbild genommen. Ich bin so dankbar, dass ihr den Namen von Nicholas Galitzine als erstes ausgesprochen habt.
Ich habe auf Steven gewartet, unser Native Speaker.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass das richtig war. Aber lass uns doch zum Abschluss nochmal über etwas sprechen, was, glaube ich, uns so ein bisschen, und da müssen wir jetzt sagen, wir wissen nicht, ob es ein Gerücht ist, das sich dann auch bestätigt, oder ob es vielleicht dann auch wieder so eine Hate-Campaign ist. Kommen wir mal zu einem der größten Living Stars, muss man ja sagen, die das Entertainment-Business hat, weil der einfach nicht nur ein Businessman ist, sondern Schauspieler, Wrestler, Entrepreneur, vieles andere. Dwayne The Rock Johnson, der, und ich habe heute Morgen komischerweise, ich folgte mir auf Instagram, gesehen, dass er jetzt gerade voll im Mixed Martial Arts Training ist für seinen Film The Smashing Machine, wo er den UFC Kämpfer Mark Kerr heißt er, glaube ich.
Ist das kein Wrestler?
Nee, das ist ein Mixed Martial Arts und UFC Champion, Mark Kerr, darstellt und er jetzt gerade im Mixed Martial Arts Bootcamp ist, um das zu erlernen und sagt, er kommt da gerade an seine Grenzen. Aber Timmy, du hast diese Nachricht entdeckt und musst uns mal kurz erzählen, worum es dabei geht.
Naja, ich glaube, das ist momentan allgemein nicht richtig gut, um die Karriere von Dwayne The Rock Johnson bestellt ist. Wobei man einfach auch vorab einmal sagen muss, der Mann hat so viel Geld verdient, der muss kein Geld mehr verdienen. Also der und Generation seiner Familie werden ein Leben in Saus und Braus führen können, so viel Geld, wie der bislang einkassiert hat. Aber nachdem es wirklich über Jahre so schien, als wenn es nichts gibt, was die Karriere oder jegliche Business-Idee von Dwayne Johnson irgendwie aufhalten könnte, reiht sich jetzt ein Misserfolg nach dem nächsten aneinander. Und er hat vor allen Dingen wirklich auch ein Imageproblem mittlerweile, was ich sehr spannend fand. Und das Ganze hat so der Höhepunkt des Ganzen ist die Produktion des Films Red One. Das ist eine Amazon-Produktion, die für Ende 2023 geplant war. Ein Weihnachtsfilm mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle. Ich glaube, er sollte alleine 50 Millionen nur für diesen Film kassieren. Wahnsinn. Das ist, glaube ich, die Summe, die damals da im Raum stand. Und wie gesagt, der war für Ende 2023 geplant, ist jetzt für November 2024 auf dem Schedule drauf. Und da gibt es jetzt Stimmen aus dem Produktionsumfeld, die sagen, dass die Produktionskosten des Films sich nochmal irre erhöht haben aufgrund der Unprofessionalität von Dwayne Johnson. Und das hat mich im ersten Moment wirklich gewundert, weil man kann vieles über diesen Mann sagen, ob er ein guter Schauspieler ist, können wir auch viel darüber diskutieren, aber ich hätte dem niemals Unprofessionalität unterstellt.
Ich auch nicht. Ich dachte, der ist die Maschine
so,
da.
Wie ich den kennengelernt habe, und du hast ihn ja auch ein paar Mal getroffen, Steven, ist das so ein ja, eigentlich ein so super professioneller, netter, umgänglicher Typ irgendwie, der einen guten Arbeitsethos auch hat. Aber da scheint er uns alle getäuscht zu haben. Die Vorwürfe kommen nicht nur aus einem Lager, sondern die häufen sich so massiv, dass da schon was dran zu sein scheint. Also jetzt bei Red One hat der Hauptvorwurf, dass er häufig zu spät zum Set gekommen ist. Und wir reden hier nicht über 10, 15 Minuten, das ist die Gätchenzeit, die Anja auch nicht immer einkalkulieren bei jeder Aufnahme. Ja, so 10, 15 Minuten müssen wir immer mit einplanen. Nee, wir reden hier über 8 Stunden. Ja, und teilweise er gar nicht am Set aufgetaucht und das ganze Filmteam hat dort gewartet. Und das muss man sich einfach auch mal so durchrechnen, dass wenn, da ist jede Stunde zählt an so einem Set, weil da hunderte von Leuten da sind, die alle für je pro Stunde bezahlt werden, so viele Kosten, die sich summieren, wie wenn nicht gedreht wird. Und das ist wohl nicht nur bei dem Film vorgekommen, dass er häufig so viel zu spät gekommen ist, sondern auch bei einem anderen Film, bei dieser Netflix-Produktion, der hieß Red Notice. Da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht durcheinander kommt. Mit Red One, Red Notice. Red Notice ist der Film mit Ryan Reynolds,
ja,
den er gedreht. Auch sehr erfolgreicher Film. Und Reynolds und Johnson haben sich wohl aufgrund von Johnsons ewigen zu spät kommen total zerstritten da auch am Set.
Die sind also wohl handgreiflich geworden sogar.
Er und Ryan Reynolds.
Ja. Und wer Ryan Reynolds kennt, muss sich wirklich rein, kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass der Typ irgendwie aus der Haut fährt oder wütend wird und da irgendwie die Kontenance verliert. Weil das ein so entspannter, netter, umgänglicher Typ ist. Aber der muss da ausgerastet sein, weil Johnson ständig zu spät gekommen ist und das über Stunden und alle haben darum gesessen, gewartet oder dann haben sie immer andere Szenen ohne Johnson vorgezogen, damit sie irgendwie am Arbeiten waren. Aber das ist ja auch keine Form des Professionellen.
Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Also ich meine, wir haben ja schon über Red Notice gesprochen, das ist ja nun auch kein Highlight, cineastisches Highlight, aber vielleicht haben sie sich ja gestritten, weil sie den Film selber so schlecht finden. Aber wirklich, weil ich muss leider jetzt auch gleich los. Ich komme nicht nur zu spät, sondern ich muss auch zu früh wieder los. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, also ich habe Dwayne Rock Johnson immer für einen unfassbaren Profi gehalten. Immer. Ne? Ich fand ihn auch in Interviews, wenn er dann Bock hatte zu reden, war der auch immer cool. Ich meine, bei den Oscars wissen wir ja selber, hat er eine halbe Werbeveranstaltung gemacht an meinem Mikrofon. Aber wenn sich das bestätigt, dann hat er wirklich ein Riesenproblem, ne? Weil, also Black Adam hat nicht funktioniert, der Film. Also, er baut ja eine Personality auf, die ja so ein bisschen wie das Schneeballsystem bei irgendwelchen unseriösen Finanzgeschäften irgendwann in sich zusammenfällt, wenn das so weitergeht, oder?
Ja, aber ich muss sagen, ich finde auch generell problematisch, dass wir ja jetzt hier auch nur Gerüchte weitergeben. Ne? Es ist nichts offiziell bestätigt, so von keinem. So dieses Medienmagazin The Wrap, die das so zusammengefasst hat mit den Stimmen vom Set, kann auch keine Namen nennen. Ich meine, auch verständlich, dass sich da niemand irgendwie mit seinem Gesicht offen zur Schau stellen möchte, wenn er oder sie dann Sorge tragen muss, irgendwie den Job zu verlieren. Aber es ist halt quasi alles unter Vorbehalt und The Rock ist ja kürzlich erst wieder bei WrestleMania eingestiegen und die loben ihn ja sehr und haben auch darauf reagiert, auf eine einzelne Stimme, dass er da auch immer zu spät gekommen sei und haben das eben dementiert und gesagt, dass er da immer Stunden vor seinem anberaumten Termin schon da war, bei den ganzen Proben irgendwie schon mitgeholfen hat und so. Ne? Deswegen, da steht dann schon so ein bisschen Aussage gegen Aussage und The Rock selbst hat sich ja auch noch nicht dazu geäußert.
Nee, du hast völlig recht, du musst immer vorsichtig sein, irgendwie, dass man da jemand auch irgendwie zu Unrecht irgendetwas beschuldigt. Und ich war ja selbst auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Aber ich habe jetzt mit Kollegen in Amerika gesprochen und die sagen, also das waren zwei Leute, die unabhängig voneinander sagen, so, ja, das ist doch bekannt hier. Ist doch bekannt hier irgendwie, wie er arbeitet und dass er da schon seine liebe Allüren hat.
Aber also, weiß man, ich meine, 8 Stunden zu spät zu kommen, das ist ja keine Allüre mehr. Das ist ja nicht sich feiern lassen, das ist ja irgendwie die ganze Arbeit irgendwie zunichte zu machen. Also das hat ja nichts damit zu tun, ich komme hier ein bisschen später und alle können ruhig mal ein bisschen auf mich warten, sondern das ist ja halt einfach ja, ein ganzer Arbeitstag, der da wegfällt.
Ja, plus er ist Produzent dieses von Red One auch mit. Also er verbrennt auch sein eigenes Geld. Ne? Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Es gibt ja auch noch eine weitere Geschichte, dass er, wenn er dann am Set war und pinkeln musste, dass er dann nicht in seinen Trailer gegangen ist, um zu pinkeln, sondern in Flaschen gepinkelt hat und die dann seinen Assistenten, die mussten die.
Ja, aber das auch. Ist ja normal.
Das habe ich auch schon jeder. Von Männern gehört übrigens.
Das macht ja jeder. Nein, aber also ich gebe euch beiden recht. Ich gebe Anja recht, es ist ein Gerücht, man muss damit immer aufpassen. Ich frage mich dann immer, warum sollte er sich dazu äußern? Warum sollten sich andere dazu äußern? Weil er ist nun mal ein unfassbar mächtiger Mann. Ne? Also ich sag mal, wenn du jemanden da an Karren pinkelst und bei dem Begriff oder ihm die vollgepinkelte Flasche an den Kopf wirfst, dann musst du auch damit rechnen, dass was passiert. Und wir haben es in der Vergangenheit leider schon häufig erlebt. Mächtige Männer, auch in der Unterhaltungsindustrie, tun alles, damit sie an der Macht bleiben. Ich glaub, wir müssen das einfach weiter verfolgen. Ich fänd's extrem schade, wenn sich das bestätigt, weil ich ihn eigentlich wirklich total cool finde und immer gesagt habe, dass ich seine Arbeitsmoral und das, was er da tut und vor allen Dingen, wo er sich alles testet, echt mega finde. Also ich mag ihn einfach so als die Persönlichkeit, die ich da sehe. Ich hoffe nicht, dass sich das bestätigt, aber... Timmy, du gräbst da, du hast da überall deine Connections.
Ich bleib dran, an der Geschichte bleibe ich dran, das kann ich euch sagen. Also, ich muss aber auch noch einmal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich zum Abschluss kommen, noch eine kleine Rolle rückwärts nochmal zu unserem Film Als du mich sahst machen. Ihr wart da zu schnell für mich, weil...
Du hast einen Song für die Playlist, ich habe auch
natürlich
einen.
Natürlich habe ich einen Song für die Playlist.
Ich bin mir ganz sicher.
Also, und zwar ist diese Band August Moon ist ja dann extra, gegründet worden. Die haben ja extra Songs für den Soundtrack und für den Film auch genommen. Die Band gibt's ja ansonsten gar nicht. Und ich muss sagen, das ist ganz nett. Ich finde, das ist ganz nett gemachte Songs. Und deshalb will ich gerne den Song von August Moon Closer auf unsere Playlist packen. Den finde ich nett. Das ist ein schöner Sommersong.
Ja, finde ich auch. Und Anja und ich würden uns beide sehr wünschen, dass du den vielleicht auswendig lernst und für uns mit deinen Dance-Moves garnierst, damit, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, ich hoffe nächste Woche, hier im Studio, dass du uns als Vorbereitung, damit auch vielleicht deine Laune besser ist, weil du bist ja manchmal so ein kleines, miesepetriges, süßes Mäuschen, dass deine Laune nach oben geht und Anja und ich auch ganz viel Freude daran haben.
Alternativ kannst du auch Dancehall Days von Wang Chung performen. Da legen ja Anne Hathaway und Nicholas Galitzine auch eine tolle Performance so hin. Und den würde ich gerne noch auf die Playlist packen.
Gut, ich überlege mal irgendwie, in welcher Variante, Akustik oder wie auch immer ich das.
Aber mit Moves, ne?
Mit Moves. Also uns sind die Moves, ehrlich gesagt, wichtiger, als dass du singst.
Ja. Du kannst auch Playback machen, das ist okay.
Timmy, dann leg dich wieder hin. Wir wissen, du brauchst deinen Schönheitsschlaf. Oder viel besser, wir wünschen dir ganz viel Schönheitsschlaf. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
Jetzt hast du zum Schluss nochmal alles rausgehauen. Ne? Aber alles Bene.
Ah, schade, die Verbindung bricht ab. Anja hört auch gar nichts mehr.
Ich kann nichts mehr verstehen.
Nee, echt schade.
Also ich wollte noch was über das Team-Gehirn erzählen.
Gut. Tschüss, bis nächste Woche. Tim ist leider nicht mehr dabei. Das ist echt. Er hat sich gerade abgeschaltet. Der hat ja ein Zeitlimit auf seinem Handy und seinem Computer von seiner Frau auffällig bekommen, weil er immer Brawl Stars spielt. Tschüss, wir freuen uns auf euch. Ciao.
Auf Wiederhören.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.